SWR 2 Forum.
Unser Thema: die Wilden im Westen. Was zeigt, was lehrt uns eigentlich die Kunst der USA über die USA? Das wollen wir fragen. Am Mikrofon ist Michael Köhler. Das amerikanische Kulturleben besteht aus Comics und Cola, Hollywood und Las Vegas. Alles ist gigantisch, grell, ein bisschen zu laut und zu groß und scheinbar geistlos. Das glauben viele. Das Selfmade Man mit Revolver und Patronengürtel schießt sich den Weg frei. So denken Europäer gern über die USA. Sie sei kulturlos. Dabei kann das Land von Anbeginn seiner Geschichte auf eine stilprägende Kunst verweisen. Und dieses geistvolle Amerika zeigt eine große Aufstellung im Kölner Wallraf-Richartz-Museum über 300 Jahre US-Malerei. Und sie gibt uns den Anlass für dieses Gespräch. Wir wollen fragen, worauf fußen eigentlich diese Eigenheiten der US-Kultur? Warum ist uns der Bündnispartner jenseits des Atlantiks so fremd geworden? Und buchstäblich, welches andere Bild vermitteln Gemälde vor 1945? Ich darf meine Gäste vorstellen und begrüßen. Das ist einmal Herr Professor Dr. Christian Hacke. Er ist Politikwissenschaftler. Er hat an der Universität der Bundeswehr in Hamburg gelehrt. Er war lange Jahre Professor für Politikwissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni in Bonn. Ist Außenpolitik-Experte für transatlantische Beziehungen auch. Bei uns ist auch Willi Winkler. Er hat in München und St. Louis studiert. Er hat Biografien über Bob Dylan vorgelegt, aber auch über Luther. Er hat Amerikaner übersetzt, John Updike etwa. Die erste Frage soll aber gehen an Markus Dekiert. Er ist Direktor des Wallraf-Richartz-Museums in Köln und verantwortet diese Ausstellung. Herr Dekiert, es war einmal in Amerika, heißt die Ausstellung Kunst vor 45. Heißt das, dass unser Bild, unser kunsthistorisch inspiriertes Bild, zu sehr von der Nachkriegskunst und Malerei geprägt war?
Das ist ganz eindeutig der Fall. Wenn wir uns selber befragen, wenn wir in europäische Museen gehen, im Grunde alle Museen auf dieser Seite des Atlantiks, dann werden wir in großer Fülle die Kunst ab den 1950er Jahren sehen. Abstrakter Expressionismus, Rothko, Newman und so weiter. Und natürlich die Pop-Art dann, die wir in großer Zahl an vielen Stellen finden. Aber nur sehr wenig ist auf dieser Seite des Atlantik bekannt. Was passiert eigentlich vor 45? Was passiert im frühen 20. Jahrhundert, vor allen Dingen aber im langen 19., im 18. Jahrhundert? Und das ist die Frage, die uns sehr bewegt hat, denn Kunst ist ja ein Kontinuum, die Dinge bauen aufeinander auf. Uns hat die Frage bewegt, was haben die Künstler im Grunde von den allerersten Schritten, die auf diesem neuen Kontinent gemacht wurden, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gemacht?
Herr Winkler, ist unser Bild auch vielleicht auch biografisch begründet in unseren eigenen Jahrgängen zu sehr dominiert von Pop-Art, von Disney und von Hollywood und Coca-Cola und vielleicht für Sie auch von Vietnamkrieg oder von Irak? Krieg, haben wir uns da so ein bisschen im Blick verstellt?
Es kann gar nicht anders sein. Aber wenn wir schon von Kunst reden, dann ist diese Art amerikanische Kunst die, die sich in Europa durchgesetzt hat, anders als die erwähnte Malerei vom 19. oder 18. Jahrhundert, die wiederum sehr europäisch war. Also die amerikanische Kunst, wie wir sie kennen, beginnt tatsächlich später, weil sie durchschlagende weltweite Wirkung hat. Also dieser wunderbare Satz von Andy Warhol: Paris hat ein McDonald's, Rom hat ein McDonald's, Moskau hat noch keinen, schade. Diese Art Verbreitung amerikanischer Kulturkunst findet halt erst später statt und das kennen wir dann.
Herr Hacke, vor vielen Jahren haben Sie mal ein Buch gemacht, das heißt Zur Weltmacht verdammt. Was wir im Moment erleben, ist ja eine ziemliche Abkehr. Ne? Also die Abkehr von unserem Bündnispartner, der sich von uns auch abkehrt. Also wir denken an Aufkündigung des Atomdeals, wir denken an Klimaabkommenaufkündigung, wir denken an Einfuhrzölle, Protektionismus und so weiter. Ist uns der Bündnispartner fremd geworden?
Ja, ich würde ja gerne erstmal ein bisschen auch über Bilder sprechen. Gerne. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, also ich weiß, dass ich gerne über Trump und so gefragt werde und über die politischen Dinge, aber ich wollte mal die Chance nutzen, hier auch mal vielleicht zwei Sätze zu sagen zu dem, was das Hauptthema ist, nämlich die Ausstellung von Herrn Dekiert. Und dann will ich sagen, das Entscheidende für mich hier mit Blick auf die amerikanische Kunst ist jetzt zeitübergreifend, ist die Unterscheidung zwischen Bildern und ob Bilder Stereotypen darbieten, ja. Also ob es ein Bild ist, was facettenreich ist, wo jeder auch seine eigene Interpretation reinbringt, oder ob es Bilder sind, wo Stereotypen wiedergegeben. Und das, finde ich, hat er in seiner Ausstellung, ich will das an einem Beispiel deutlich machen, finde ich toll gemacht. Herr Dekiert hat sich konzentriert unter anderem natürlich auch auf die Frage Verhältnis weiße Siedler zu den Indianern. Ja, da hat er ein Bild, William Penn, macht den Vertrag mit den Indianern. Das war so 1730 oder so ähnlich. Ja? Mhm. Und das ist ein idealisiertes Stereotyp, als ob die Indianer von da an nun durch diesen Vertrag in eine gloriose Zukunft gehen. Ja? Dann hat er ein anderes Bild, auch für mich ein Stereotyp, aufhängen lassen, was besagt genau das Gegenteil, nämlich der Mord an der weißen Frau McRae oder so ähnlich, Herr Dekiert. Sie wissen, was ich meine, ne? Das ist, wo also der Weiße jetzt genau das Gegenteil ist, das Stereotyp des Bösen, des Wilden, der eigentlich umgebracht werden muss, ja? So, und er hat diese beiden Stereotypen nicht stehen lassen, ich hoffe, ich interpretiere sie richtig, sondern er hat dann ein wunderbares Bild genommen, was ich jetzt, ich sage nur den Titel, da sehen Sie auf gleicher Augenhöhe die weiße Herrin besucht nach der Sklavenbefreiung die Sklaven oder umgekehrt, die Sklaven besuchen sie, wie auch immer. Das ist toll, weil erstens zu der Zeit, was geschildert wird, was also bahnbrechend war, nämlich Schwarze und Weiße auf gleicher Ebene, also nicht in, also Indianer und Schwarze auf gleicher Ebene oder nicht. Ich bringe hier jetzt die Indianer und die Schwarzen leider ein bisschen durcheinander. Vielleicht ist das, aber zum Stereotyp passt das. Und dann natürlich dazu die Interpretationsmöglichkeit. Jeder sieht das Bild anders. Man kann das Bild sehen, eigentlich ganz modern, dass in der Distanz und des gegenseitigen Misstrauens auf beiden Seiten bis heute diese Sklavenfrage oder auch die Rassismusfrage ungelöst geblieben ist. Und das, diese Ambivalenz finde ich großartig, während bei den anderen zeigt er die Stereotypen. Und diese Unterscheidung finde ich ist wichtig, wenn wir uns die Bilder unter dem Aspekt begucken, ihrer Vielfältigkeit, ihrer Interpretationsmöglichkeiten. Stichwort Hopper zum Beispiel, die Frau in dem Schnellcafé. Oder auf der anderen Seite dann eben Stereotypen dargestellt werden, die mit der Realität nichts zu tun haben. Aber die natürlich den Zeitgeist ausdrücken. Ne?
Was ist das für ein Zeitgeist am Anfang? Sie fangen ja im 17. Jahrhundert an, inspiriert von, ich sage jetzt mal ungeschützt, niederländischer Malerei. Was sind das für Themen, Herr Degiert?
Naja, für uns war im Grunde wirklich wichtig zu fragen, was sind die allerersten Bilder, die dort auf diesem neuen Kontinent entstehen? Da kommen die ersten Puritaner dort an, landen an und haben irgendwelche nicht akademisch ausgebildeten Maler dabei und die malen Porträts. Es entstehen sofort auch Strukturen, wo sich dann dort Prediger oder Ortsvorsteher malen lassen. Und was man da schon greift und was dann sehr wichtig ist, denke ich, auch für die Kunst, die danach kommt, die kommen schon mit einem Auftrag dort an. Nicht? Die haben direkt schon das, was man dann später die Manifest Destiny nannte, diese Vorstellung, dass man mit einem göttlichen Auftrag kommt und ab da an das ganze Land dann Richtung Westen erobern will. Das greift man schon in den allerersten, kunsthistorisch nicht sehr bedeutenden, aber historisch sehr wichtigen Bildern, die wir aus dem 17. und frühen 18. Jahrhundert haben.
Darf ich was sagen? Zum Beispiel, da haben Sie ja dieses Ehepaar, nicht? Dieses puritanische Ehepaar abgebildet auf dem einen Bild. Da wird diese Strenge unglaublich deutlich.
Niederländische Strenge.
Ja, diese aber auch die puritanische Strenge dieser Einwanderergeneration, die einem richtig gefrieren lässt. Ne?
Ja. Herr Winkler, stimmt unser Vorurteil, also wir bauen gerade an Vorurteilen ab, indem wir sie erstmal nennen und sammeln. Herr Hacker hat das gerade gesagt, das Misstrauen und die Rassenfrage sind schon da. Haben wir lange geglaubt, irgendwie Amerika sei das bessere Europa und sei frei von all diesen Vorteilen. Und jetzt stellen wir fest, auch durch die Geschichte der Malerei, da gibt es so einiges Unentdecktes, Unausgesprochenes.
Das kann ich jetzt natürlich, so wie Sie es fragen, leicht bestätigen. Was ich interessant finde, jetzt darf ich mal als Deutscher reden, ist, dass Amerika eine, zumindest am Anfang des 19. Jahrhunderts, eine deutsche Erfindung ist. Es gibt dieses Gedicht von Goethe aus dem Nachlass veröffentlicht, das in jedem zweiten Leitartikel vorkommt. Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, das alte, hast keine verfallenen Schlösser. In Amerika kann man neu anfangen. Und unser Amerika-Bild stammt bis heute von jemand, der nie dort war, nämlich von Karl May. Und es geht so weit, dass Karl Zuckmayer, der keinen Sohn hatte, seine Tochter Winnetou nannte. Das ist eine Fortsetzung dieses Gegenbilds der Aufklärung, dass in Amerika die edlen Wilden sind. Das absolute Neuland, also Faust 2 am Ende, öffne ich Räume, Millionen, das passiert in Amerika, aber in der Fiktion, in der Erfindung. Was dann Karl May stützte, ja Friedrich Gerstecker, jetzt wäre ich zu germanistisch, Entschuldigung, und der österreichische Schriftsteller Ferdinand Körnberger schreibt schon einen Roman, der heißt Der Amerika müde. Da gibt es dann schon die Erschöpfung an dieser Utopie Amerika. Und jetzt, wenn ich auch mal ein bisschen was zur Kunstgeschichte sagen darf, mir fehlt in dieser Ausstellung ein Bild, das Sie natürlich nicht bekommen haben, weil es im Metropolitan hängt und in der Kopie auch im Weißen Haus, nämlich Washington Crossing the Delaware. Das ist die amerikanische Ikone von einem Maler aus Schwäbisch Gmünd. Er hat es in Düsseldorf gemalt und das war eine Art Bewerbungsschreiben. Damit wurde er der Staatsmaler der USA. Aber es ist ein deutsches Bild. Hake hat es ja angesprochen mit den verschiedenen Ethnien. Washington, noch als General, als Unabhängigkeitskrieger, später der erste Präsident, lässt sich über den vereisten Delaware rudern, und zwar von einem Assortiment der Staatsvolks. Da ist ein Schwarzer dabei, da ist ein Angelsachse dabei, da ist ein Ire dabei, da ist eine Art Indianer dabei, da ist auch so eine Art Deutscher dabei. Das ist die Staatsgründung, sichtbar in einem Bild.
Idealisiert
natürlich. Leutze war nicht dabei, ob Washington wirklich so mit diesem unglaublich schönen, impressionistischen Licht rübergerudert ist, weiß man nicht. Ob sie nicht Stein und Bein gefroren hat, das weiß man nicht. Aber so muss es sein. So stellt man sich eine Staatsgründung und einen Mythos vor.
Herr Wichser, darf ich was sagen noch dazu?
Nur zu, Herr Hacke.
Und zwar, Ehrenrettung ist jetzt blöder ausgedrückt, aber es gibt noch eine andere Traditionslinie im Selbstbildnis der USA, was wir vergessen. Das ist ihr Rückblick auf die Antike.
Klar.
Amerika als das neue Rom. Und da haben sie
Neu-Griechenland.
Ja. Und Neu-Griechenland.
In der Architektur.
Das auch, genau. In der Architektur. Und das Bild, was ich meine, ist von Hiram Powers, die Amerika, die Frauenstatue. Da haben sie diese klassisch römische Strenge, also nicht wie die französische Marianne, nicht? Sondern da haben sie, das findet sich, wie Sie gesagt haben, Lincoln Memorial, Kapitol, alles, die ganze Architektur ist. Sie finden es auch in den Reden. Kennedy, ich bin ein Berliner. Civis Romanus.
Civis Romanus, absolut. Er zitiert es vorher
da lateinisch. Das ist diese imperial, diese imperial auch rassistische Tradition. Auch die Römer hatten ja auch Sklaven, also wir haben auch Sklaven, das ist das ja halbwegs in der Tradition okay, hätte ich beinahe sarkastisch gesagt. Aber das ist mir wichtig, ja. Und da ist mir wichtig noch ein Satz dazu. Es gibt einen großen Kollegen und einen väterlichen Freund von mir, Peter Bender. Der hat vor 15 Jahren ein wunderbares Buch geschrieben über Amerika, das neue Rom. Und ich sage das nur, weil er da dieses, nicht idealisiert, sondern, will das jetzt hier nicht vertiefen, wir machen ja keine Vorlesung, über Römische Republik und dann nachher auch das Augusteische Reich, wie er das alles darstellt, das ist ganz, ganz toll gemacht. Und da wollte ich nur sagen, das ist, also ich hätte dieses Buch selbst am liebsten selbst geschrieben, aber ich hätte es nicht geschafft. Aber
meine Herren, Peter Bender, Sie sind weit vorgeprescht, aber Sie liefern uns wunderbaren Stoff, also Amerika als deutsche Erfindung, gepaart mit römischem Mythos. Herr de Kiert, helfen Sie uns nochmal an den Anfang. Da war die Rede von den Puritanern, vom puritanischen Selbstbewusstsein. Sie kommen mit einem Auftrag, haben Sie gesagt. Ist das auch diese Selbstermächtigung, sag ich mal, die Grundlage für das, was man dann auch Expansionspolitik nennen könnte? Denn wir kommen damit nämlich dann auch sehr gut zu den Landschaftsbildern später.
Das stimmt, aber was mir jetzt gerade sehr gut gefallen hat, ist, dass das genau unsere Ausstellung in dem ersten Drittel natürlich versucht, ist darzustellen, wie findet diese junge neue Nation Bilder für das, was sie an Werten und an Errungenschaften darstellen möchte. Da ist natürlich die griechisch-römische Antike sehr wichtig als ein Flock, aber es spielt auch immer natürlich schon eine große Rolle, eine eigene Ikonografie zu finden. Man schließt zwar an Europa immer wieder an, aber versucht natürlich gerade in dem berühmten Leutze-Bild, was genannt wurde, aber auch in dem großen Bild von Trumbull, wo die Declaration of Independence dargestellt ist, das sind ja solche nationalen Kulturerbebilder. Oder selbst in dem berühmten Porträt Washingtons von Stuart, da ist enorm viel natürlich drüber nachgedacht worden, wie stellt man Washington, den ersten Präsidenten und Helden der Unabhängigkeit, Kriege.
Übrigens auch viel kopiert worden, so wie man heute Andachtsbildchen oder das Bild des Bundespräsidenten in jeder Schuleingang hat. Ne? Also dadurch ist durch die Bildpolitik, sag ich mal, hat sich überhaupt auch sowas wie eine Nation bilden können.
Ne? Ganz genau. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber der entscheidende Schritt, auf den Sie jetzt eben natürlich ansprachen, findet dann im Grunde im frühen 19. Jahrhundert statt, wenn die großen Landschaften nun kommen. Und wenn das kommt, eben wurde Karl May gesagt, aber wenn man in unseren Raum, den wir auch den Wilden Westen genannt haben, hineinkommt, sieht man, dass diese Idealisierung dieses Wilden Westens ja schon sehr früh einsetzt, nicht? Auch mit dem deutschen Maler Albert Bierstadt, der der große Präriemaler war, der mit Expeditionen in Nebraska und überall unterwegs war und da im Grunde ein idealisiertes Bild, idyllisches Bild des auch Zusammenlebens von Weißen.
Der eine kommt aus Schwäbisch Gmünd, der andere aus Solingen.
Genau, aus Solingen, Bierstadt, ja. Also da versucht man auch schon für diese Westexpansion und im Grunde ja schon so eine Art von gelobtem Land, das man für sich nun erobert, Bilder zu finden.
Darf ich noch eins dazu sagen? Das geht natürlich weiter in der, nicht bloß in der Malerei, Sie haben sie auch in der Ausstellung, habe ich gesehen, diese Figurinen von Frederick Remington. Mhm. Remington wiederum war fast nie im Westen. Mhm. Das braucht es gar nicht. Und da beginnt die Mythisierung des Wilden Westens, die den Höhepunkt, würde ich jetzt sagen, in den Filmen von John Ford in den 40er und 50er Jahren erreicht. Mit der Kulisse, es ist ja wie eine Kulisse, selbst wenn es da gedreht ist, Monument Valley. Mhm. Und jetzt komme ich wieder auf Europa zurück. Wer hat es noch als Kulisse? Wim Wenders in Paris, Texas. Das ist der amerikanischste Film, der je gedreht wurde von einem Deutschen.
Mhm. Fast hoppermäßig. Darf ich noch was ergänzen?
Ja, klar, gerne, Herr Hacke.
Also ich finde, bei den Landschaftsbildern möchte ich auch wieder sagen, was mich beeindruckt hat, war das Trotterbild von 1880, Held Up by Buffaloes. Mhm. Und wo ich da ganz schön finde, weil es für mich ein Bild ist, was wir unterschiedlich interpretieren können, also der Zug, der gestoppt wird durch die Büffelherde. Und da kann man so vieles reininterpretieren. Ne? Den Gegensatz, die Modernisierung, ist sie unaufhaltsam, kann sie verzögert werden. Also ganz viele Dinge, deshalb hat mich dieses Bild sehr beeindruckt. Ja.
Es ist aber auch natürlich der Auftrag across the continent.
Mhm. Ne? Ja. Ja, das ist ja logisch.
Und es ist die Zeit, wir müssen ja auf ihn kommen, wo Buffalo Bill berühmt wird dadurch, dass er die Büffel niedermetzelt.
Ja.
Er erwirbt Weltruhm als Killer. Und wird in Europa eine Zirkusattraktion.
Die Weltausstellungen kommen ja nicht ohne Wild-West-Shows aus.
Er reist durch ganz Europa, wird vom Kaiser empfangen und spielt den Cowboy. Er synthetisiert seine eigene Rolle, weil man in Europa das einfach nicht kennt, den Wilden Westen. Da ist Europa schon viel zu domestiziert, viel zu sehr gepflegte Landschaft. Das bekommt natürlich dann so was Kindliches, wenn Sie die Begeisterung zum Beispiel von Bert Brecht oder George Grosz für das Cowboy-Spielen anschauen. Also George Grosz hat sich ja diesen englischen Namen gegeben, um amerikanisch zu wirken. Und passenderweise wurde er ein extrem schlechter Maler, als er tatsächlich nach Amerika ging.
Auch die Literatur ist interessant. Inwieweit die heutige Literatur, sagen wir des 20. Jahrhunderts, dieses Thema jetzt Büffel zum Beispiel, Stichwort, aufgegriffen hat. Für mich einer, der damals das geschrieben hat und völlig untergegangen ist, John Williams. Mhm. Ne? Wir kennen ja John Williams von Stoner, dann von seinem Buch über Augustus und Butcher's Crossing. Mhm. Ja, das ist fast Cormac McCarthy geschrieben, ne? mit der Härte und der Unerbittlichkeit und auch mit dem Realismus. Ja? Das finde ich toll, aber abgesoffen, weil das nicht interessierte. Nicht? Sie haben einen anderen, das ist die Frage, was passt in die Zeit? Welches Bild oder auch welches Buch, was Bilder produziert, passt in die Zeit? 60er Jahre, noch voller Optimismus, ist natürlich ein Mann wie Richard Yates mit Revolutionary Road, säuft ab. Nicht? Das Buch ist erst jetzt vor ein paar Jahren deutlich geworden. Ja. Also ich wollte sagen, auch die Literatur ist interessant. Wie schafft sie den Zeitgeist? Wann wird sie erst Jahrzehnte später entdeckt? Und so geht das natürlich auch mit den Bildern, denke ich. Ne?
Herr Dekiert, helfen Sie uns nochmal. Am Anfang malen die doch sehr europäisch, niederländisch, sehr streng. Porträtmalerei ist das. Das wandelt sich dann nachher. Dann kommen die Riesenformate dazu, die Landschaftsmalerei, an der man auch viel zeigen kann, die sich auch sehr unterscheidet von der kontinentaleuropäischen. Allein schon Herr Winkler hat es gesagt, im Metropolitan, die Formate allein sind für uns ungewohnt. Das sind Historienschinken von 4x5 Metern oder noch größer.
Haben wir auch. Gehen Sie in die neue Pinakothek in München, der Feuerbach, der ist genauso groß, genauso furchtbar.
Übrigens, da war Herr Dekiert mal Sammlungsleiter. Ja.
Aber es ist schon interessant zu beobachten, wie sich die Dinge dann auch gleichsam auch verselbstständigen. Ich meine, es ist nicht überraschend, dass man die Bildtraditionen vor allen Dingen der protestantischen Malerei mitbringt aus Europa. Nicht? Das sind Engländer, die englische Malerei ist immer von den Niederlanden abhängig gewesen. Insofern ist das so eine Tradition, die sich durchführt, die aber mit den genannten Landschaftsbildern auch immer doch jetzt eine eigene Färbung bekommt. Und wenn man vom Wilden Westen, wir haben dann den nächsten Raum genannt, das neue Neue Eden, wo dann ja wirklich große, goldfarbige Landschaften gemalt werden, die aber dann, und das ist das Interessante, wenn man genau hinschaut, sich auch langsam brechen. Es gibt dann die Bilder von Bierstadt, wo man dann schon die Eisenbahntrassen sieht, wo man auch schon die Zerstörung der Landschaft sieht, die nun angepasst wird an Tourismus, an natürlich die Erschließung des Kontinents. Das sind alles hochinteressante Beobachtungen, wo sich so eine eigene amerikanische Tradition zum Ende des 19. Jahrhunderts dann herausstellt.
Wir haben eben, ich will da ganz schnell nachfassen, damit es nicht verloren geht, in einem Vorgespräch gesagt, Herr Dickert, wie unterscheidet sich das, sagen wir mal, von einer europäischen Seelenlandschaftsmalerei? Also wo Selbstentfaltung und Landschaftsentfaltung vielleicht deckungsgleich sind, sind die Amerikaner anders. Da ist immer am Horizont das große Utopische. Ja? Also für mich manchmal auch eine Spur zu fett.
Ja, aber es ist natürlich auch das Land, das erobert wird oder erobert wurde und noch zu erobern ist. Da ist, glaube ich, ein anderes Verhältnis da, als wenn jetzt gleichsam die Engländer oder auch deutsche Maler romantische Seelenlandschaften malen, wo die Natur aufgeladen wird mit dem Innenleben des jeweilig Gemälde Ausführenden. Hier sind es tatsächlich der Stolz, natürlich, wenn wir an die Hudson River School denken, die großen Maler an Cole, an Church, die malen immer wieder dieses große Land, das ihnen aufgegeben ist, sozusagen zu erobern. Und das findet sich in vielen dieser großartigen Landschaften.
Darf ich eine Ergänzung bringen aus der Literatur? Für mich, für diese Zeit, New Frontier, auch die unterschiedlichen Generationen bei der New Frontier, Willa Cather. Die hat, wenn Sie das lesen, da spüren Sie richtig die Weite und ihre Liebe zum Land. Und natürlich auch war sie eine ganz moderne Frau, wie Sie wissen.
Ja.
Ne?
Ja. Nicht nur ein geistloses Land der Siedler und Trapper, Herr Winkler. Ne? Nicht nur Revolverhelden.
Das würde doch niemand sagen. Natürlich wissen wir das alle, dass es das Recht des freien Mannes ist, Waffen zu tragen und in die nächste Schule zu gehen und alle abzuknallen. Aber das ist nicht alles. Amerika ist halt einfach viel zu vielfältig, sonst würden wir hier gar nicht sitzen und uns unterhalten. Ich möchte noch mehr an die Literatur anschließen, wie Herr Hacke. Die Emanzipation von Europa, von den europäischen Vorbildern, findet in der Mitte des 19. Jahrhunderts statt, mit richtigen Manifesten bei Melville, bei Ralph Waldo Emerson und bei Walt Whitman. Wir müssen uns von Europa trennen. Das sind wirklich Grundsatzerklärungen. Wir sind ein eigenes Land. Wir können alles aus uns selber erschaffen. Das ist natürlich der Pioniergedanke auch. Aber da beginnt Amerika interessant zu werden.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil das auch dann später auch in Frage gestellt wird, nämlich die Kosten-Nutzen-Rechnung wird dann später auch aufgestellt. Die kann man anhand von Gemälden machen. Aber bevor ich den nächsten Schritt mache, Herr Winkler, Sie wollten noch was weiter ausführen.
Nein, aber Herr Hacke möchte mir widersprechen.
Nein, überhaupt nicht. Herr Winkler, das setzt sich ja fort. Und dann jetzt kommen wir allmählich zu Trump. Ich bin auch bereit jetzt. Nehmen Sie jetzt mal die Fortsetzung der Literatur, die kritische, sozialkritische, John Dos Passos und sowas. Oder nehmen Sie die ganze Kriminalliteratur.
Dashiell
Hammett, ja. Chandler, heute James Lee Burke, für mich ganz große Klasse. Die zeigen ja die Unterseite. Die zeigen ja dieses dunkle Amerika. Und da kommen wir natürlich jetzt auch zu der Frage, die Sie gestellt haben, Herr Köhler. Ne? Wo ist Trump zu verorten? Ne? Welches Amerika repräsentiert er? Und da würde ich sagen, natürlich, er ist nicht vom Himmel gefallen, aber er repräsentiert ein Amerika. Und das wird mir jetzt im Alter immer klarer, wo ich gedacht habe, bis vor ein paar Jahren, die Zeit des Kalten Krieges ist die Normalität. Das stimmt nicht. Die Zeit des Kalten Krieges war die Ausnahme. Und jetzt sehen wir ein Amerika, was wir aus unserem Erfahrungshintergrund, also ich, nicht kennen. Zwischenkriegszeit früher, Präsident Jackson, auf den sich ja auch Trump beruft, ja. Also das Materialistische, das Egoistische, das Protektionistische, das Arrogante, ja, und noch viele Dinge mehr. Das war immer da. Nur wir wollten es nicht sehen. Wir ließen uns natürlich leiten von dem liberalen Amerika, John F. Kennedy, New York Times, New Yorker, ne? Und die Liberalen und die Liberalen, nicht? Alles, was damit zusammenhängt. Und das finde ich eben interessant. Wo sehen wir in Literatur, wir haben es angedeutet, ja, wo sehen wir in Literatur, in Kunst und in Bildern, wo wird diese Unterseite gezeigt? Frage an Sie, Herr Dickert. Haben Sie dabei gedacht, oder ich frage mal, die Ashcan School, ne? Sozialkritischer Realismus 20er Jahre. Würden Sie sagen, da wird auch die Unterseite, da wird nicht der amerikanische Traum, sondern der amerikanische Albtraum abgebildet?
Ganz unbedingt. Und das ist die Ashcan School im Deutschen, die Ascheimer-Schule. Da ist ja schon sozusagen im Begriff schon der Schmutz und die Randständigkeit zu sehen. Und im Grunde ist es interessant, die erwächst ja um 1900 unmittelbar anschließend an das Gilded Age, wo es diese gewaltigen großen Porträts gab, wo dieser enorme Reichtum, der generiert wurde durch die großen Industriemagnaten und alles so vergoldet und glitzernd war. Und plötzlich treten hier einige Maler auf, die nun diese gewaltig wachsenden urbanen Metropolen in den Blick nehmen und da aber auch gerade die Seiten, die so die Schmuddelecken waren. Ja. Da kommt der Zirkus ins Bild, da kommen diese wunderbaren Boxkämpfe von George Bellows ins Bild, die auch diese Härte zeigen, die Gewalttätigkeit.
Verrauchte Buden mit elektrischem Licht.
Ja, ganz genau. Aber andererseits auch wieder Meeting Points, wo sich dann die verschiedenen Klassen auch mischten. Nicht? Bei Bellows sieht man ja nicht nur den Boxkampf, sondern man sieht die Arbeiter dort, die dort anfeuern und Blut sehen wollen. Man sieht aber auch die feine Gesellschaft, die dort auch hinkommt. Das sind hochinteressante Bilder, wo zum ersten Mal, glaube ich, auch eine ganz in sich ruhende amerikanische und ganz genuin amerikanische Ikonografie auch gefunden wird, die jetzt gar keine Abhängigkeit von europäischen Vorbildern
hat. Herr Dekiert, gehe ich zu weit, wenn ich interpretiere, es ist ein Gleichnis auch auf die Ellbogengesellschaft und den Pragmatismus jener Jahre?
Ja, das liegt natürlich nahe, wobei die Dinge meistens noch weiter gehen. Wir haben die Bellows-Boxer, wir haben aber auch ein Bild von Benjamin Lux. Und Benjamin Lux zeigt einen ganz konkreten Kampf 1910 zwischen dem damals amtierenden Schwergewichtsweltmeister, einem schwarzen Jack Johnson, der heute noch als einer der größten Boxer aller Zeiten gilt. Der kämpfte am 4. Juli, also an diesem wichtigen Tag, gegen die Great White Hope, gegen Jim Jeffries, der eigens aus dem Ruhestand wiederkommt. Er schlägt ihn an diesem Tag zu Boden und unmittelbar über das ganze Land gibt es Rassenunruhen, gibt es direkt Tumulte, viele Lynchmorde. Das zeigt so ein Bild, von dem man zunächst sehen könnte, es ist einfach nur ein Boxkampf. Das öffnet sich in die Zeitgeschichte hinein und macht deutlich, wie persistierend die ganzen Schwierigkeiten und ungelösten Probleme der amerikanischen Gesellschaft sich da auch abbilden.
Mich verfolgt auch so ein Gedanke von Herrn Hacke eben, Herr Winkler. Ich würde mich interessieren, ob Sie zustimmen. Er sagte eben, also dass dieser Sonderweg Amerikas, der war immer schon da, dieses Isolationistische. Sind wir da bereitwillig irgendwie Chimären erlegen oder falschen Bildern?
Ganz bestimmt auch Bildern. Wir reden über Bilder. Nein, ich brauche das in Gegenwart von Herrn Hacke nicht zu erwähnen, aber sehr früh erlässt ein amerikanischer Präsident namens Monroe, nach ihm ist ja Marilyn Monroe benannt, hat sich benannt, eine nach ihm benannte Doktrin, die den Isolationismus fundamentalisiert und auf den sich im Prinzip Trump heute beruft, wenn er sagt, America first. Amerika kann es allein, wir brauchen die anderen nicht. Es gab aber immer Ausreißer aus dieser Doktrin, unvermeidlich. Der Eintritt in den Ersten Weltkrieg, der Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Wir säßen heute nicht hier ohne den Kriegseintritt der Amerikaner. Und dem musste ja eine Zivilisierung folgen, Re-Education und alles, also was im Irak versäumt wurde, nebenbei gesagt. Also eine sehr lange Verweildauer und Demokratisierung Europas ist durch die Amerikaner möglich geworden. Und dass sie das irgendwann satt haben, dass sie die Europäer als Zauberlehrlinge betrachten, was ja Trump, der Mercedes-Fahrer, gern über die deutsche Autoindustrie sagt, ist ja klar. Ein wesentlicher Teil des amerikanischen Denkens ist, wir sind die Größten, wir können es. Wir brauchen die anderen nicht.
Mhm. Darf ich noch was ergänzen? Weil das ist es gibt einen Widerspruch. Das ist die eine Seite, völlig zu Recht, was Herr Winkler sagt. Das andere, was wir auch noch haben, seit Jefferson im Selbstbildnis, Empire of Liberty.
Mhm. Natürlich, ne? die Freiheitsstatue, ja, natürlich. Ne? Kommt alle zu uns, die mühselig und beladen und vor allem verfolgt seid. Mhm. Was ja jetzt der Wahlkampfschlager von Trump ist, nämlich das abzubrechen, also mit diesem Caravan da in Mexiko, der Mauer zu bauen, das widerspricht vollkommen dem amerikanischen Denken, weil Amerika ist ja kein Volk, sondern eine Nation. Mhm. Im Prinzip das Aufnahmelager aller Verfolgten dieser Erde. Trump will das natürlich umkehren, begründet so eine Art Nationalismus, aber nochmal in die Literatur. Einer der schönsten Romananfänge der Weltliteratur ist von Kafka, ich habe es mir aufgeschrieben, kannst deshalb vorlesen, als der 16-jährige Karl Rossmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin, wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht, ihr Arm mit dem Schwert. Und das ist der Irrtum. Kafka war nicht in Amerika. Die Freiheitsgöttin trägt kein Schwert, sondern eine Fackel. Das ist die Fackel der Freiheit für die Verfolgten der Welt. Aber es gibt in der amerikanischen Geschichte immer Situation, wo das Schwert rausgeholt wird. Ja, ja.
Sagt Willi Aber Winkler in unserem SWR2-Forum über die Wilden im Westen, was zeigt, was lehrt uns eigentlich die Kunst der USA über die USA? Bei uns ist auch der Politikwissenschaftler Christian Hacke und auch der Museumsleiter des Wallraf-Richartz-Museums, Markus Dekiert. Und wir wollen noch mal so ein bisschen an die Bilder rangehen. Eden am Hudson, haben Sie eben so beiläufig unterschwellig gesagt. Diese Weltlandschaften, ist das auch die Begründung vielleicht dafür, wir machen uns die Erde untertan, wir spielen uns zum Weltpolizisten auf. Willi Winkler hat eben gesagt, Amerika kann es allein, wir brauchen die anderen nicht, wir packen es selber an.
Das steht sicher dahinter und ist auch so intendiert. Aber was ich da bei diesen Bildern so besonders interessant finde, ist, die entstehen in den 1860er Jahren. Und zwischen 61 und 65 findet dieser grauenvolle Sezessionskrieg statt zwischen den Nord- und den Südstaaten. Und gleichzeitig wird in der Kunst ein Idealbild entworfen einer einigen Nation, die ein Ziel verfolgen, das man gemeinsam verfolgt. Da wird etwa eine sehr merkwürdige Idealisierung vorgenommen, die gar keine Rückkopplung in der aktuellen Geschichte hat. Und interessanterweise hören diese Darstellungen idealisierter Landschaften mit dem Ende des Sezessionskriegs auf, werden dann nicht fortgeführt, sondern plötzlich gibt es dann so einen Switch und man hat plötzlich die Darstellungen der Lebenswirklichkeit, wo man wieder in die Realität hineinschaut und dann gibt es Thomas Eakins und all die wunderbaren Maler des Realismus.
Darf ich noch was dazu sagen?
Herr Hacke, sehr gerne.
Ich wundere mich, dass Sie ein Bild nicht genannt haben, das von Winslow Homer, Young Soldier von 1864, also noch während des Krieges. Und das, finde ich, ist ja ein enorm realistisches Bild. Mhm. Ne? Da wird nichts glorifiziert. Wenn Sie sich den Jungen angucken, 16 oder 15, 16 Jahre alt, da sehen Sie die ganze Dramatik und die ganze Traurigkeit des Krieges. Ne?
Ja,
also stimmt. Meiner Meinung nach. Ne?
Nein, das stimmt auch. Aber Winslow Homer ist dann auch einer, der mit Eakins auch noch nach dem Krieg sehr viel malt. Aber mir ging es mehr um diese großen Landschaften der
Hudson
River School und so.
Ja, ja.
Das ist schon ein merkwürdiger Widerspruch, der da entsteht.
Ja.
Herr Dekiert, das Zwielichtige wird irgendwann auch zum Thema und auch Herr Hacker hat es schon angedeutet, auch die sozialen Verwerfungen, die Mietskasernen, die Verteuerung, das Wachsen der Städte, die große Depression und so weiter. Also was wir eingangs gesagt haben, unser Idealbild des Touristen, der nach New York fährt am Times Square und alles ist bunt und grell und alles ist irgendwie glücklich, verkennt, dass die Leute teilweise drei Jobs gleichzeitig haben und in prekären Verhältnissen leben. Und das war um 1908 auch schon so. Wie schlägt sich das in der Malerei nieder?
Naja, wir haben von der Ashcan School natürlich gehört und von den Darstellungen, die man dort findet. Das findet eine gewisse Fortsetzung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann auch, wo es dann wirklich sehr spannend in der amerikanischen Kunst wird, wo es auch verschiedene Wege gibt. Es gibt natürlich den Weg der Abstraktion, der spielt aber verhältnismäßig eine geringe Rolle. Man bleibt sehr bei der Figuration, man bleibt sehr beim Motiv. Und es gibt dann so eine Aufspaltung, wo es natürlich die urbane, die Metropole-Kunst gibt, wo man diese Darstellungen auch durchaus begeistert, der großen Wolkenkratzer, mein wunderbares Bild von Georgia O'Keeffe, die eine nächtliche New York-Landschaft malt. Aber auf der anderen Seite gibt es den Rückzug, den bewussten Rückzug der amerikanischen Kunst in den Regionalismus, wo plötzlich Künstler auftauchen, die bewusst nicht die Stadt malen, die bewusst das Land malen. Aber auch dort, wir haben ein Bild von Thomas Hart Benton, das heißt der verlorene Sohn, was auf das biblische Gleichnis zurückgeht, da kommt aber einer auf dem Land zu seiner Farm zurück, die verfallen ist, wo die Tiere verendet sind, wo man also eine ganz düstere Vision hat.
Oder? Ja, aber es gibt noch eine ganz düstere Vision. Wundere mich, dass Sie ihn nicht genannt haben, Herr Dekiert. Das ist die Frage, wie ordnen wir Hopper ein?
Ja.
Ne? Und da haben wir einmal, also wird ja der ganze Überfluss, der Materialismus, das wird ja alles deutlich. Und auf der anderen Seite, Stichwort Einsamkeit. Nicht? Also wenn es für mich die Hopper-Bilder haben mich immer enorm beeindruckt, seit Jugend an, hätte ich beinahe
nicht
gesagt.
Nicht nur Sie, Herr Hacke.
Und, aber ist auch für uns, ist ja eine Stereotype geworden für Amerika. Ne? Diese entweder angenommene oder tatsächliche Einsamkeit der Großstadt, das muss man nicht unbedingt auf Amerika beschränken. Das kann ja auch überamerikanisch, sag ich mal, intendiert sein. Moderne Gesellschaft oder moderne Industriegesellschaft, ich weiß es nicht. Aber ich wundere mich nur, dass wir bisher auf Hopper nicht gekommen sind. Denn wenn es was Amerikanisches gibt...
Haben wir ja Sie, Herr Hacke.
Ach Gott, davon verstehe ich ja zu wenig. Ich frage ja Herrn Dekiert. Da ist... ist es Hopper, nicht? Das moderne Amerika, auch das Einsame, wo der einzelne Mensch vereinsamt. Ne?
Das ist völlig richtig. So? Aber man muss auf der anderen Seite wieder sagen, man darf den Hopper, das sage ich jetzt mal so etwas kritisch, auch nicht sozusagen symbolisch überladen. Er selber hat sich dagegen natürlich immer verwehrt. Deshalb haben wir auch versucht, jetzt gerade in der Ausstellung auch Bilder zu finden, die nicht so der klassische Hopper sind. Wir haben eine der ganz wenigen Stadtlandschaften, die wir dort haben, The City aus 1927, wo er auch so ein New York-Bild zeigt, wo diese Kasernen, die aus Bricks gebaut werden, aus diesen Ziegelsteinen, und wo noch so ein Haus aus dem 19. Jahrhundert zu sehen ist, aus denen diese Grand Hotels und anderes im zweiten Empire-Stil gebaut worden sind, und wo man sieht, wie diese Stadt sich verändert. Er malt auch nicht seinen sonst immer so herrlichen hellblauen Himmel, sondern der Himmel ist bedeckt. Der hatte auch durchaus andere Versionen als nur sozusagen diesen Einsamkeitstopos.
Ja, ja. Absolut. Nicht? Also vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben.
Herr Winkler, Herr de Geert hat eben gesagt, die bleiben figürlich. Die bleiben im Grunde die ganze Zeit figürlich, ich sag's mal sehr einfach und untheoretisch, die bleiben auch zupackend, ja? Die bleiben ihr Leben lang eigentlich sehr pragmatisch, ja? Also der Pragmatismus entsteht nicht durch Zufall um 1901, eine Theorie des Handelns, ja? Also der praktischen Lösung, geradezu als antieuropäisch, antitheoretische Philosophie, könnte man sagen. Ist das auch so ein Zug, den man vielleicht auch immer unterschlagen hat? Haben wir gesagt, ach, das ist so Ellbogendenken, das ist so Cash-Value-Denken, das ist der Stärkste, setzt sich durch. Oder wie sehen Sie das?
Max Weber würde sagen, das ist die protestantische Ethik, die er ja bei einem Studienaufenthalt in St. Louis erfunden hat, was es nicht besser macht, weil es nicht stimmt. Aber richtig
sagt der Biograf Luthers.
Ja, weil es nämlich vor Luther ist der Erfinder.
Und Münchner Katholik, muss ich dazu sagen.
Genau. Ne? Luther hat Hartz IV erfunden. Der hätte wunderbar zu Schröder gepasst, weil er nämlich für die Abschaffung der Feiertage war, damit man mehr arbeiten kann. Das ist lang vor Calvin und natürlich auch vor Max Weber. Das
nur frühe FDP, Note.
Ja. auf jeden Fall, natürlich. Also Tom Wolfe zum Beispiel hat in einem seiner letzten Interviews gesagt, wir haben doch Vietnam gewonnen. Da ist er ziemlich allein mit dieser Ansicht. Wenn Sie Trump zuhören, der gewinnt auch ziemlich viel, was er verloren hat, zum Beispiel die letzten Wahl. Das ist schon amerikanischer Pragmatismus, aber offenbar geht es nicht anders. In Trumps Hauszeitung New York Post habe ich einen wunderbaren Kommentar gelesen, der begann so: Natürlich lügt Trump immer, er ist schließlich aus New York. Der nächste Satz hieß aber er ist der Einzige, der seine Wahlversprechen einhält. Also das ist jetzt wieder dieser Populismus. Trump ist ein Vertreter des amerikanischen Pragmatismus. Whatever works.
Wahr ist, was funktioniert. Wahr ist, was ganz will. Herr de Geert, Sie zeigen auch unbekannte Seiten in der Ausstellung. Sie zeigen farbige Maler, Sie zeigen viele Frauen. Sie plakatieren nicht nur im Kölner Raum mit großen Motiven eines farbigen Malers, der farbige Schwarze, die sich rausgeputzt haben, die ausgehen im New York des Harlems vor einer Bar. Das sind auch Bilder, die wir vorher noch nie gesehen haben. Ne?
Das war uns natürlich sehr wichtig, weil der Ausgangspunkt der Ausstellung war natürlich auch, Amerika-Bilder zu hinterfragen und Amerika-Bilder zu erweitern, zu vertiefen, vielleicht auch bei dem einen oder anderen. Jeder geht in diese Ausstellung mit einem gewissen Amerika-Bild. Und wenn man heute eine so nationalhistorische Ausstellung macht, dann kann man nicht eine Geschichte erzählen, sondern man muss sich schon bemühen, auch wenn das mit 130 Kunstwerken nicht so ganz einfach ist, das ganze Bild zu geben. Deshalb gibt es Kunst der Native Americans, deshalb gibt es aber auch Artists of Color und natürlich viele, viele weibliche Künstlerinnen, die gerade in Amerika schon sehr früh zu sehen waren. Und das ergänzt das Bild natürlich. Das ergänzt auch das Bild, was wir jetzt eben beschrieben haben, des heroischen Eroberns des Kontinents etwa. Nicht, dass dadurch natürlich auch enorm viel an Leid über die dort schon ja vorhandenen Urbewohner gebracht wurde. Das ist etwas, was uns enorm wichtig war. Und wenn ich das sagen darf, es war enorm schwierig, Darstellungen von Native Americans zu finden, Porträts von Indianern, die ernsthaft in einem ernsthaften Porträtstil gemalt sind. Es gibt ja entweder den edlen Wilden, der im Lendenschurz sozusagen durch die Wildnis schnürt, oder es gibt eben die Karikatur. Aber dass man künstlerische Werke findet, etwa Darstellungen von Stammesführern, von Häuptlingen, die wirklich als ernsthafte Porträts gefunden sind, da haben wir jetzt zwei, drei in der Ausstellung. Das gibt eine zusätzliche Facette, die unser Bild an der Stelle erweitern muss.
Hölderlin und Schiller waren ja auch nie in Griechenland. Insofern ist Griechenland auch eine deutsche Erfindung, Herr Winkler. Aber,
absolut.
Aber Amerika, eine deutsche Erfindung, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Warum halten wir so hartnäckig daran fest? Liegt das an unserer deutschen kontinentaleuropäischen Geschichte, der Amerikaner als Befreier, als derjenige, der mit Marshallplan, Seidenstrümpfen, Kaugummi und Schokolade ins Land kommt und uns die Re-Education bringt und uns von den Nazis befreit? Sie schreiben gerade ein Buch über die junge Bundesrepublik. Das nimmt doch da auch Einfluss, oder?
Das ist völlig richtig. Für die neue Generation, also sagen wir mal, die Generation Enzensberger, Habermas, die...
Ja, und Herr Hacke hat, glaube ich, Rock'n'Roll mit den Amerikanern getanzt, ne? Richtig, Herr Hacke?
Ich glaube nicht, aber das ist ein Gebiet, wo ich schon Bescheid weiß.
Was ich mit Erstaunen bemerkt habe, ja. Aber täuschen Sie sich nicht, die Amerikaner als Besatzer wurden 45 bis 48 gehasst. Das ist ein Mythos heute.
Wende-Berlin-Blockade.
Natürlich.
Vom Besatzer zum Befreier.
Zum Befreier. Aber dass die Amerikaner mit großer Begeisterung begrüßt worden wären, das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Mythos der Flakhelfer-Generation, für die es tatsächlich die Befreiung war.
Alle anderen waren in den Kriegsgefangenenlagern am Rhein irgendwo und lagen in Wasserlöchern.
In den rechten Websites gibt es ja heute noch, wie viele Millionen Deutsche da verhungert sind oder irgend sowas. Ja. Vor allem Soldaten. Aber Enzensberger hat es ja mal gesagt, er hat eine Kiste gefunden, die für amerikanische Soldaten bestimmt war, mit amerikanischer Literatur. Also ist wirklich wie vom Fallschirm abgeworfen, plötzlich die Eröffnung nach dieser Totalquarantäne des Dritten Reiches. Das ist ja wie ein Schöpfungsakt, das hier nimm und lies. Du bekommst was völlig Neues, verbotene Speise. Aber das gilt nur für eine bestimmte Generation. Und die hat diesen Mythos natürlich bis heute bewahrt. Mhm. Aber es ist halt so. Ohne die Amerikaner hätten wir die Demokratie nicht bekommen.
Das ist der Anfang, Herr Winkler, unserer, also meiner Generation, vielleicht ist es bei Ihnen dann schon etwas anders, der idealisierten Amerikanisierung. Mhm. Hemingway, dann nicht die Literatur, Erskine Caldwell, dann später natürlich Elvis und Rock'n'Roll. Das ist ein unglaublicher Eindruck, ne? Und dann natürlich, wir dürfen nicht vergessen, auf eine andere Weise der amerikanische Jazz als Kontinuum seit Beginn des Jahrhunderts. Mhm. Nicht? Also die Musikform, die würde ich sagen, heute meine ansprechendste, also für mich die ansprechendste ist, das hat auch, also die Musik hat unser Amerika-Bild ganz enorm geprägt.
Auch hier wieder muss man, glaube ich, unterscheiden. Ich habe meine Wochenschau gehört, da sagen wir von 55, 56. Als Rauschmeister hat man ja am Ende mal ein Feuilleton und dann sah man einen Tanzwettbewerb mit Rock'n'Roll und da dröhnte eine Ansagerstimme und kam zu dem Schluss, weh, wenn sie losgelassen. Also es ist irre. Der Rock'n'Roll wurde in Deutschland bekämpft.
Natürlich.
In den 60er Jahren, also wir glauben, in den 60er Jahren seien die Beatles und die Rolling Stones groß gewesen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das war Freddie Quinn und Heintje. Und Freddie Quinn hat einen seiner größten Erfolge mit einem Lied gegen die Gammler. Also was wir als Hippies oder was verehren würden oder als Beatniks, wurde von der deutschen Schlagerkultur, wenn es sowas gab, wirklich wüst mit Nazi-Argumenten bekämpft.
Und ich muss noch was ergänzen, Herr Winkler. Ich bin ja in der Zeit groß geworden. Es gab die amerikanische und die britische Rock'n'Roll-Musik. Cliff Richard, die Engländer und dann Elvis und was, muss ich jetzt nicht aufhören. Die gab es auf deutschen Sendern gar nicht. Wir haben nur BFN und AFN gehört. Und dann muss ich Ihnen sagen, ich bin leider Latein immer 5 gehabt über Jahre. Aber ich musste mir, weil ich so diese Musik mochte, musste ich so zuhören bei der Schlagerparade, wenn ich das irgendwo dann hörte, dass ich kann heute alle Elvis-Texte. Ich verstehe. Ich kann sonst nichts, ja.
You're nothing but the hound dog.
Vielleicht darf ich noch gerade eine Sache dazu ergänzen, weil das natürlich in unserer Ausstellung sozusagen dann der Epilog ist. Wir haben den letzten Saal dann ja gewidmet dem abstrakten Expressionismus und wir haben dort Bilder zusammengeführt, die in den Jahren 57 und 58 von der amerikanischen Regierung bewusst auf Europa-Tournee und bewusst nach Deutschland geschickt wurden, weil man das natürlich auch hier vorführen wollte, was heute moderne Kunst eigentlich wirklich bewegen kann. Das waren dann Jackson Pollock und das war Mark Rothko und das war Barnett Newman und Franz Klein. Das ist hier
heute alles unbezahlbar. Ja.
Heute unbezahlbar, damals aber auch überhaupt nicht angekommen hier. Da war man gar nicht vorbereitet auf diese massive Abstraktion, auf diese vollkommen neue Bildwelt, die da dargestellt wurde. Und damit entlassen wir sozusagen die Besucher dann in der Ausstellung auch mit dem, was sie dann kennen, was aber letztlich natürlich auch wieder dann die Rückkopplung ist auf all das, was man vorher auch gesehen hat.
Eigentlich müssten Sie mit Ihrer Ausstellung nach Amerika gehen, um den Amerikanern Ihr eigenes Bild mal vorzuführen. Das ist aber, glaube ich, nicht geplant, ne? Oder?
Das ist nicht geplant. Wir haben aber natürlich, weil wir haben über 80 Leihgeber aus Amerika in der Ausstellung, die waren alle sehr angetan davon, dass man das versucht. Dass man auch auf dieser Seite des Atlantik mal zeigt, was die amerikanische Kunst im Ganzen, in ihrer Tiefe, in ihrer Breite zeigt. Und ehrlich gesagt, so etwas wird man auch in Amerika in dieser Dichte und in dieser Ausgewähltheit auch nicht finden. Das hat für sehr viel Interesse gesorgt.
Ich muss hier mal einen Punkt machen mit Blick auf die Uhr, so schwer es fällt, aber wir könnten das prima fortsetzen zum Thema Musik, habe ich eben gehört bei Herrn Hacke, ist bestimmt gesetzt für die nächste Sendung. Die Wilden im Westen, was zeigt, was lehrt uns die Kunst der USA über die USA? Ein angeregtes Gespräch mit Markus de Kiert, Chef vom Walraff-Richartz-Museum in Köln, mit Christian Hacke, emeritierter Professor für Politikwissenschaft aus Bonn, und Willi Winkler, Autor, Literaturkritiker, Übersetzer, Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung. Und bis hierhin führte durch dieses SWR2-Forum Michael Köhler. Ich danke meinen Gästen sehr für die angeregte Diskussion und bis zum nächsten Mal.